Jetzt mitten in der Ernte wollen wir euch natürlich die Preisaussichten am Truschfrüchtemarkt nicht vorenthalten. Ich habe dazu im Juni Luisa von Münchhausen vom Gut Rosenkranz und Stefan Schmidt von der Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG interviewt. Los geht's nach dem Intro.
Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts, und heute geht's um den Bio-Druschfrüchtemarkt. Dazu habe ich zwei Gäste. Zum einen unseren Experten Stefan Schmidt, der Ressortleiter für Truschfrüchte bei der Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG. Hallo, Stefan.
Hallo, servus aus dem Süden.
Zum anderen, heute zum ersten Mal dabei, Luisa von Münchhausen. Sie leitet die Saatgut- und Getreideabteilung und ist seit 2022 in der Geschäftsführung des Gut Rosenkranz. Hallo, Luisa.
Moin, moin in die Runde aus dem hohen Norden.
Sehr gut, wir sind hier deutschlandweit verteilt unterwegs, so als kleine Randinfo. Ich in der Mitte und der Rest Nord und Süd, genau. Jetzt aber, wie man so schön sagt, mal wieder Butter bei die Fische. Ein ernstes Thema und auch sehr wichtiges Thema ist natürlich die Preissteigerungen. In den Supermarktregalen sind die Preise für viele Produkte in den letzten Monaten aufgrund der Krisen der Welt extrem hochgegangen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben das gespürt, aber beim landwirtschaftlichen Betrieb ist diese Erhöhung nicht angekommen bisher. Was könnt ihr da sagen? Wo bleibt das Geld?
Ja, also wir sind, ich denke, in der Wertschöpfungskette, wie schon von dir angesprochen, die bedienen wir bei Rosenkranz tatsächlich auch vom Saatgut bis zum Industrieverarbeiter und vor allen Dingen auch Bäckerkunden. Und Kostensteigerungen in den einzelnen Bereichen wie Energie, Frachten und Personal betreffen uns dort alle auf den Stufen. Und das birgt eigentlich schon die Schwierigkeit, dass selbst wenn der gezahlte Preis zum Beispiel für einen Dinkel oder einen Brotweizen gleich ist, dass über die Kette dann von einer Fracht, von fertig abgesackt Mehl, aber eben auch dem Energieeinsatz in einer Mühle und eben auch den Frachtkosten vom Hof bis zur Mühle, dass selbst dann eben weniger auf den Betrieb ankommt. Und der Betrieb selber ist ja aber auch von den ganzen Kostensteigerungen betroffen. Das macht da einfach auch eine schwierige Situation aktuell.
Total. Stefan?
Anzufügen dann nur, dass halt großer Wettbewerb draußen im Handel ist und unterschiedlichste Verkaufsstrategien der einzelnen Marktteilnehmer ist und sich jeder daran orientiert. Und man merkt eine Kaufzurückhaltung der Kunden und vermutlich die Angst der Händler, da die Preise anzupassen nach oben.
Luisa, du hattest ja gerade auch schon die Kostensteigerungen, natürlich die gesamte Wertschöpfungskette natürlich betreffen, angesprochen. Da gehört ja jetzt aufgrund des Nahostkriegs auch natürlich die erhöhten Transportkosten, einfach durch die Dieselpreise. Jetzt gibt es Unternehmen, die da eins zu eins die gestiegenen Preise an ihre Kunden quasi weitergeben. Also jetzt außerlandwirtschaftlich, irgendwelche handwerklichen Unternehmen zum Beispiel. Die Macht haben ja Bäuerinnen und Bauern in dem Einzelnen nicht. Also sie können ja nicht sagen, ja, ich gebe jetzt das, also ich will jetzt da mehr und fertig. Was macht ihr da oder was könnt ihr da tun, um eben die Transportkosten vielleicht eben nicht eins zu eins an die Bäuerinnen und Bauern zu geben, sondern es da so eine Kompromisslösung gibt?
Genau, also man kann natürlich versuchen wir auch, mit unseren Kunden dazu zu sprechen. Das Thema ist, wir haben oft Kontrakte gemacht und die sind freigeliefert. Das heißt, der Preis freigeliefert steht und wir sind rein vertraglich in der Verpflichtung zu liefern. Man muss immer schauen, ob man im laufenden Tagesgeschäft, das haben wir eben auch, dass wir den Bäckern ja einzelne Säcke und so etwas liefern, die keinen Kontrakt vorher gemacht haben, kann man über eine Kostenpauschale nachdenken. Und das haben wir auch zum Teil eingeführt. Die Schwierigkeit ist ja, dass auch unser Abnehmer wiederum in der Diskussion mit dem Kunden steht. Also wenn der Biobäcker irgendwann sagt, mein Brötchen kostet 1,50 Euro und die konventionelle Bedientheke beim Discounter vorne weg nimmt halt 29 Cent fürs Brötchen, dann habe ich auch Sorge, dass dem Bäcker, dem Biobäcker eben auch Kunden wegbrechen könnten. Also man kann das auch nicht in dem Bezug endlos spielen. Und man darf auch nicht vergessen, so viel wir mittlerweile Werbung ja auch über für Bioware jetzt am Supermarkt und Ähnliches sehen, es ist ja auch sichtbar, der Preis. Und manchmal ist es vielleicht auch nur Lockpreis, der gar nicht so sehr was mit den tatsächlichen Kosten und dem Wert des Produkts. Man muss ja auch überlegen, da hat ja auch ein Landwirt ein Jahr lang für gearbeitet und auch eine Mühle und so weiter haben ja was dafür getan für dieses Produkt, dass sich das immer im Preis auch widerspiegelt.
Mhm. Stefan, wie macht ihr es?
Ich glaube, oder ich würde sagen, dass von unserer Seite das so gut wie keinen betroffen hat, denn die Landwirte haben Abstationspreise. Die meisten Verträge sind ja, wann ging es hoch? Im Februar. Da ist ja, ich würde sagen, 80-90% des Jahres durchgeplant, kontraktlich auch. Die Speisemühlen denken langfristiger. Wir haben, wie erwähnt, Abstationspreise. Das heißt, es hat dort kein Landwirt gemerkt. Wer es gespürt hat, sind jetzt wir. Ja. Auch wir sind nicht in der Lage, das weiterzugeben. Wirst du auch abgeplockt. Du kannst dir jetzt für die Zukunft etwas einfallen lassen, kontraktlich zu vereinbaren. Das geht aber halt nicht einseitig, sondern dann ist auch mindestens das, dass es auch in die andere Richtung gehen muss. Das heißt, wo stellst du den Startpunkt, triffst du dich? Und ich würde mal sagen, es ist trotzdem jeder not amused, über dieses Thema zu diskutieren dann auch. Also es hat uns in dieser Saison schwer getroffen, die was sind wir jetzt, 3-4 Monate, wo es jetzt ganz gewaltig nach oben gegangen ist, das haben wir selber geschluckt.
Das heißt, da werdet ihr für die kommenden Saison oder für die kommenden Jahre irgendwie euch überlegen, wie man das anders angehen kann, oder?
Müssen wir, aber ja. Es ist ein schwieriges Thema, mit den Mühlen und den Kunden darüber zu sprechen und diskutieren.
Und ich finde, das ist genau der Punkt, den Stefan sagt. Also die Kunden sind ja selber daran interessiert, halt Verträge zu machen und fragen ja aber auch eben, wer hat welche Konditionen. Das heißt, man ist ja auch im Wettbewerb. Das sind wir ja genauso, wenn wir ein Mischfutter anbieten an einen Landwirt, genauso wenn ein Landwirt ein Saatgut anfragt, wird der Preis verglichen, freigeliefert. Und es macht eben auch der Kunde, der das Biomühlenprodukt haben möchte. Und in der Regel wollen die gerne, zumindest im Lebensmittelbereich, dann ein Jahr. Und ich glaube, keiner von uns kann den Verlauf oder die zukünftigen Dieselpreise vorhersagen. Und auch damit verbunden, es sind ja nicht nur diese Preise, es sind ja auch Mautkosten, Personalkosten. Wir haben massiven Engpass, Fahrer zu finden, also Lkw-Fahrer. Diese Dinge sind ja auch noch on top, die Steigerung verursachen und uns auf jeder Ecke in der gesamten Wertschöpfungskette dann eben auch betreffen.
Ja, wir können zwar nicht die Dieselpreise in dem Maß voraussagen, aber was ihr natürlich sagen könnt, sind die aktuellen Preise für den Trostfrüchtemarkt. Grundsätzlich ist es da noch sehr ruhig, weil die Mühlen überwiegend gut versorgt sind. Aber da wollen wir jetzt natürlich die einzelnen Kulturen genauer anschauen, beginnend mit dem Hafer. Da ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gut versorgt, die Mühlen. Die Situation ist da sogar eher angespannt dadurch, weil eben noch die Mühlen so gut gedeckt sind. Was ist da denn genau sonst los und wie sind da die Preisentwicklung, also die Preisaussichten dann auch, Stefan?
Also der Absatzmarkt im Hafer, der ist intakt und der funktioniert. Es kommt einem vielleicht als Landwirt anders vor, weil man noch auf seinen Hafer sitzt und den nicht verkaufen kann. Wir hatten drei wesentliche Faktoren. Wir hatten einen Anbauzuwachs, ja. Wir hatten einen Rekorderträge und wir hatten auch deutlich verbesserte Hektolitergewichte. Und diese Kombination aus diesen drei Sachen, dann hast du statt 100% Planmengen halt mal 160-170%, ja. Und das hat das zum Kippen gebracht in dieser Saison. Es sind halt die Landwirte, die in Vorverträgen waren und auch im Poolsystem, da haben nichts gespürt davon und die halt warten, die hat es dann jetzt diese Saison erwischt. Ich würde es einschätzen, dass diese Hafermühlen mindestens Ware bis zum Jahreswechsel haben. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber das ist so eine ungefähr so ein circa Ding. Eine halbe Ernte haben die drüber. Und letzte Saison sind wir, oder die letzten im Hafer wahrscheinlich zwei oder drei Jahre, sind die meisten leer in die neue Saison gelaufen. Also das ist der Unterschied. Ich sehe keinen Anbaurückgang. Das ist für uns gesehen, der ist ziemlich stabil. Ich plädiere jetzt auch nicht dafür, dass jetzt da wieder raus die Leute aus dem Hafer rausgehen. Man, die Alternativen für eine Sommerung sind nicht so so groß, Beispiel Braugäste oder anderes. Das heißt, es kommt halt jetzt noch ein Jahr mit, ich weiß nicht, ob man es Durchstrecke bezeichnen soll, mit niedrigen Preisen. Und das Jahr darauf würde ich jetzt sehen, werden wir uns wahrscheinlich wieder in eine andere Richtung bewegen.
Ja. Du meintest ja auch gerade schon, dass die Landwirte wahrscheinlich die Situation des Hafermarkts anders wahrnehmen, weil sie einfach noch auf Hafer sitzen. Wie würdest du denn da empfehlen, wann sie, wie sie vermarkten?
Da geht jetzt nichts mehr weg, das muss man leider so sagen dann auch. Man hat versucht, mit Mühlen noch Verträge zu schließen, dass die selbst überlagern. Ja. Man hat auch einen Teil ins Futter reinlaufen lassen. Das geht aber nur in einem begrenzten Ausmaß. Und einen Teil hat man selbst überlagert. Und ich glaube, fürs erste Halbjahr zum Liefern wird es schwierig werden, dort rauszukommen aus dem Lager dann auch. Das wird beginnen eher verstärkt ab Januar wieder.
Und Luisa, dann an dich die Preisfrage. Mit welcher Preisrichtung können die Landwirte da dann rechnen?
Also wir sprechen im Moment bei allem, was jetzt noch dieses besagte jetzt kommende Halbjahr ist, was einfach zäh wird von den Abnahmeterminen her, sehen wir das irgendwo um die 300 Euro. Das hängt jetzt immer davon ab, ist es schon Ware, die halt noch ins Lager gefahren werden muss und gereinigt werden muss, oder ist es Ware, die direkt zur Mühle kann? Und ich sehe halt bei diesem Thema der vielen Überlager schon die Gefahr, dass Hafer da auch in Qualitätsprobleme kommt. Es ist aus meiner Erfahrung das empfindlichste Getreide, was wir haben. Es hat noch einen gewissen Fettanteil. Es muss wirklich geguckt werden, dass es vernünftig getrocknet ist, dass die Mykotoxine sich da nicht bilden im Lager. Und das ist schon empfindlich und das ist auch eine Herausforderung. Daher denke ich mal, macht es da Sinn, mit den Abnehmern zu sprechen und auch die Ware, sag ich mal, fix an die Hand zu geben, ist etwas, wir haben ja auch schon mal diskutiert über Vermarktungszeitpunkte, es macht einfach immer Sinn, wenn man auch schon jeweils vor einer Ernte und auch zu verschiedenen Vermarktungszeitpunkten nach der Ernte halt bestimmte Mengen einfach kontraktiert, weil dann hat man die Zusage und dann kann es ja auch eingeplant werden.
Ihr habt ja jetzt auch den Blick, wie wir zu Beginn schon vorgestellt haben, weil du, Luisa, im Norden und du, Stefan, eher im Süden sitzt. Deswegen auch die Frage, wie sind denn da die Haferbestände? Zum einen jetzt im Norden bei dir, Luisa, Norden und Ostdeutschland quasi, und dann im Süden bei dir, Stefan.
Also insgesamt sehen sie vernünftig aus und würde von der durchschnittlichen Ernte im Moment schätzen. Wir haben beim Winterhafer einzelne Probleme, auch jetzt mit den Kahlfrösten, die wir hatten. Aber Winterhafer macht nach unserer Einschätzung keine 10% des Bio-Haferanbaus an. Der Hauptteil spielt sich im Sommerhafer und da gehen wir auch von der ähnlichen Anbaufläche aus wie im Vorjahr. Das heißt also, mit einer durchschnittlichen Ernte und einer vernünftigen Qualität würde das schon noch für etwas Überhang sprechen, weil wir diese Überlagerbestände haben. Nichtsdestotrotz, Hafer ist eine gute, nachgefragte Kultur. Wir haben da echt einen sehr hohen Bio-Anteil, auch im Gesamtabsatz. Das heißt, wir empfehlen den Landwirten trotzdem auch beim Hafer zu bleiben und das jetzt nicht für die Folgejahre in irgendeiner Form abzuschieben, sondern das ist ein Produkt, was sich gut vermarkten lässt und aber auch verstärkt mit Vorverträgen dort gehandelt.
Ja, weil ja sonst auch wieder diese krassen Preisschwankungen und dann ist es wieder so volatil wahrscheinlich.
Genau, einmal das und man muss auch sagen, der Futtermarkt ist von der Menge her sehr begrenzt und mit sehr hohen Preisabschlägen verbunden.
Ja.
Also das ist nicht ganz so extrem wie beim Dinkel, aber schon wirklich weniger Alternativen und daher schon auf diese Vermarktungsschiene auch angewiesen. Und umso höher das Risiko, umso eher würde ich immer die Vorvertragsvariante empfehlen.
Stefan, wie sieht's im Süden aus?
Bei uns sind die Damen und Herren auf dem Feld und der Feldbegehung etwas kritischer unterwegs. dass es doch okay. zu lange zu trocken war und die Bestände nicht so dicht sind, auch das Getreide nicht so hoch ist und auch die Körnerausbildung nicht so. Also es wird bei uns aktuell eher mit einer nicht so guten Ernte gerechnet dann auch und Norden, Osten deutlich besser aussieht dann auch. Ja.
Beim Dinkel sieht es ja ein bisschen anders aus. Den Markt kann man eher als stabil bezeichnen. Fast alle Lager sind leer, also die gehen leer in die neue Ernte quasi. Bei Dinkel läuft ja fast alles, also sehr, sehr viel über Vorkontrakte. Wo lagen die denn preislich oder wo geht's da denn hin beim Dinkel? Stefan.
Ich wieder. Dinkelmarkt ist tatsächlich sehr, sehr konstant gelaufen. Also da gab es jetzt keine großen Auf und Abs. Das hat sich ziemlich stabil preislich gehalten. Mit, wo du sagst, Lager leer sind, würde ich jetzt sagen, die Landwirte sind weitgehend leer. Auch wir nicht. Also im Spelzware ist eigentlich ziemlich geräumt. Es gibt noch Kerne, gibt's noch. Da ist halt der Bedarf deutlich, deutlich kleiner, denn die meisten Mühlen, die den Dinkel verarbeiten, vor allem größere Mengen, die entspelzen selbst, die haben kein Interesse, Dinkelkerne zu kaufen. Das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Also dieses Verhältnis Imspelz zu Kerne hat sich massiv zu Imspelz verändert dann auch. Ja. Ich sehe auch, der Druck ist da vor den Mühlen. Preislich wollen sie alle runter, die haben Ware. Also das ist die grundsätzliche Situation, dass bei allen Kulturen die Mühlen nicht leer in die neue Saison gehen. Das hatten wir anders dann auch. Das merken wir ja auch jetzt. Wir haben Geschäftsjahreswechsel zum 1.7., dass unsere Bestände deutlich höher sind als das, was sie letztes Jahr waren. Auch ja. Preislich sehen wir jetzt momentan noch die 4 noch vorne dran stehen, dass es so um die 400 Euro ab Station, ab Hof sind. Ja.
Luisa, wie nimmst du dann die Situation am Dinkelmarkt wahr? Ähnlich wie Stefan oder?
Ja, wobei ich sagen würde tatsächlich, dass die alte Ernte, dadurch, dass auf einmal noch konventionelle Aufkäufe im Markt erschienen sind, doch geräumter ist, als ich das noch im Februar erwartet hätte. Und wir haben bei Dinkel vom Anbau her gehe ich auch von weiter steigenden Mengen an. Das ist in den letzten 3 Jahren jetzt kontinuierlich nach diesem Tiefpunkt 23 gestiegen. Von dieser Entwicklung gehen wir weiter aus. Wichtig wird sein, kommt die Qualität, denn Dinkel ist nun mal ein Backgetreide. Wir sind Marktführer für Biobäckereien. Wir wollen wirklich den Hochprotein-Dinkel, den richtig, richtig schön haben, dass wir davon auch genug bekommen. Und gleichzeitig werden wir jetzt konfrontiert mit Ausschreibungen, die sehr niedrige Preise angeben, die uns schon richtig wehtun, ja. Wo wir halt eine 4 vorne nicht mehr schaffen würden. Und da geht's jetzt darum zu gucken, wie wir da hoffentlich irgendwo zumindest einen Kompromiss finden können, dass man die Preise versucht, stabil zu halten, um dann eine Konstanz zu haben. Denn ich denke immer, keiner hat was von diesen Dinkelmarkt-Querelen, die dann in der Spitze für ganz wenige Leute vielleicht auch mal 1.000 Euro bringen, aber für andere eben auch nur noch 200 Euro und eine Futterverwertung. Das möchte keiner, sondern wir wollen, dass die Ware fließt und dass es vernünftige Preise gibt. Und da peilen wir auch das Preisniveau an, was die 4 vorne haben soll.
Kommen wir eigentlich auch schon zum größten und sage ich jetzt mal bedeutendsten Markt, dem Weizenmarkt. Wenn wir uns jetzt nur auf den Speisebereich, also A- und B-Weizen fokussieren. Luisa, ihr macht ja überwiegend hochqualitativen A-Weizen, das heißt um die 25% Kleber. Warum habt ihr euch darauf spezialisiert?
Wir beliefern hauptsächlich die Bäcker und dort sind die Anforderungen, dass man schon im Standardmehl 25-27% Kleber hat. Und ebenso darüber hinaus eben auch Premium-Mehle, die liegen dann schon gerne vom Kunden gewünscht bei über 30% Kleber. Und das sind halt die Gebäcke, die jetzt auch, sag mal, den langfristigen Trends entsprechen, dass die Konsumenten weniger das harte Vollkornbrot essen, sondern eben auch feine Gebäcke, das heißt Plunderteig, Blätterteigtaschen, Sachen to go und dafür auch alle Touriergebäcke, sprich Croissants und ähnliches. Die sind halt mit einem hohen Kleber einfacher zu machen. Und da haben wir im Bio-Bereich die gesonderte Herausforderung. Wir wollen und können und dürfen auch keine Zusatzstoffe da im großen Umfang einsetzen, sondern sind wirklich auf die Rohware selbst angewiesen. Und dieses Jahr ist so das erste Jahr, was ich jetzt miterlebe, wo wir mal ausreichend gut viel Premium-Weizen und auch Standardweizen noch mit in die neue Ernte nehmen und auch ganz bewusst bevorraten, weil wir eben nicht wissen, ob es diese Qualitäten in der neuen Ernte so in dem Umfang gibt. Rein mengenseitig sieht es vernünftig aus beim Weizen, aber wie gesagt, das Qualitätsfragezeichen ist da. Und beim Weizen ist aber zumindest für den Landwirt der Vorteil, dass die Preisdifferenz zwischen Futter und Speise je nach Qualität oft nicht ganz so hoch ist.
Wo liegt der dann preislich?
Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt im Hochqualitätsweizen und Verbandsbereich sprechen, über das gesamte Jahr, dann kommt da schon eine da sind wir schon bei über 400 Euro ab Station. Und dann muss man eben schauen, wenn das jetzt nur ein Öko ist oder entsprechende schwächere Qualität, da ist es dann entsprechend niedrigere Preise. Und der große Markt der Haushaltsmehlpackungen, den bedienen wir selbst nicht. Dort sind dann ja die schwächeren Qualitäten auch mit 10,5 Protein beziehungsweise über 20% Kleber mehr nachgefragt.
Stefan, wie sieht's dann beim Standardweizen quasi, also eher mit 22% Kleber oder beim B-Weizen, wie sieht's da aus?
Das gesamte Bild, man sagt, dass ich sehe diesen Hochkleberweizen auch überversorgt in diesem Jahr. Da ist noch was da, da gibt's auch noch was draußen. Und da ist aber der Klassiker, dass wenn es so ein gutes Jahr gab, dass die Mühlen, und Luisa macht das, machen sie auch, sich da was mitnehmen, weil du nie weißt, was die nächste Saison bringt. Da kann es auch gut wieder sein. Ich glaube, 2 Jahre zurückgedacht haben wir darum gekämpft, dass einfach die Qualitäten deutlich schlechter waren und man dann schon mit den Mühlen gesprochen hat, wir schaffen diesen 27er Schnitt nicht. Diese Saison ganz anders. Jetzt ist da natürlich der Preis etwas unter Druck, weil man geht gut versorgt in die neue Ernte, nimmt sich nochmal Swit und von daher gehen jetzt die einen oder anderen davor aus, da etwas weniger bezahlen zu können dann auch. Der Mehlpackungsweizen, der schwache, der ist würde jetzt auch stabil und konstant sagen. Das ist ja jetzt für uns der größere Markt, ja, da wo wir deutlich mehr liefern dann auch, die Mengen dann auch. Und da tut sich jetzt preislich, fand's überraschend, aber ich bin ja da auch froh drum, nicht so viel, dass wir da nach unten müssen dann auch. Und oder großartig nach unten müssen. Also im Verhältnis ist das deutlich geringer dann auch. Und dann wird sich noch der Abstand zeigen zum Futterweizen. Der ist mal größer, mal kleiner. Und umso kleiner das ist, umso schlechter ist es.
Das heißt, wo würde der preislich liegen?
Momentan würde ich ihn so bei Mitte 30 sehen, den Mehlpackungsweizen.
Ein weiterer, natürlich auch spannender Markt, den Luisa jetzt vor allen Dingen bedienen kann mit ihrer Fachexpertise, ist der Sonnenblumenmarkt. Da sind ja vor allen Dingen oder wurden ja vor allen Dingen Linolsäuresorten mehr angebaut. Der Hyolake-Bereich ist unterversorgt. Wie sind da die Aussichten auf den Markt jetzt und die Preise?
Also wir gehen davon aus, dass die Aussichten für Sonnenblumen weiterhin positiv sind. Wir haben in Ernte 25 jetzt schon eine knappe Versorgung, besonders im Verbandsbereich. Da kann eben ja auch in der Regel dann keine ausländische Ökoware reingeliefert werden.
Bei knapper Versorgung, welche Sorte meinst du da genau?
HO und LO. Und für uns tatsächlich als Gut Rosenkranz, wir beliefern ja die Bäckereien mehr noch mit HO-Sonnenblume. Das heißt, das ist für uns sehr wichtig, denn die erhitzen natürlich viel. Und da sind die Vorvertragskonditionen weiterhin, finde ich, vernünftig. Da liegt man über 700 Euro die Tonne und dann kommt es halt darauf an, ob man selbst trocknen lagern kann oder ob die Ware schnell weg muss.
Ja.
Das ist im Vergleich der letztjährigen Schnitte schon ein guter Preis. Mhm. Und das kann eben auch eine Alternative in der Fruchtfolge sein fürs Frühjahr. Also da werden auch nach wie vor Waren gesucht. Und das Ganze ja auch trotz einer ausgeweiteten Anbaufläche. Also wir haben es gemerkt im Saatgutbereich, dass wir deutlich mehr Sonnenblumeneinheiten verkauft haben.
Beide Sorten, oder?
Beide, ja.
Ja, okay.
Und das heißt also, die Sonnenblume wird immer wichtiger für die Betriebe. Sie geht auch schon regional gesehen bis Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen hoch. Schleswig-Holstein ist noch nicht ganz, aber zumindest im Ostdeutschland ja auch, dass sie immer wichtiger wird und als Vermarktungskultur, wenn man eben auch entsprechend hacken kann und eine Möglichkeit hat, schnell zu trocknen oder ein Partner, der das kann, finde ich das immer, kann es eine Alternative sein. Und das ist aber eine Kultur, wo wir eher noch zu Vorkontrakten raten, weil ein gewisser Punkt, wenn der Markt einmal gedeckt ist, dann ist er auch durch für das Jahr.
Weil der Markt ja auch nicht so groß ist.
Genau, ja. Also ja. Die LO-Ware ist dann ja eher noch die kaltgepresste Salat. Ja. Öle, aber wenn einmal die Kontrakte erfüllt sind, mengenseitig, dann durch. Ja. Ist der Markt auch fertig, ja.
Jetzt würde ich gerne mit euch über den Markt sprechen, der eng an den Speisegetreidemarkt gekoppelt ist, der Futtergetreidemarkt. Bei unserer letzten Folge im Februar meintest du, Stefan, dass da ein klarer Aufwärtstrend zu spüren ist. Wie ist die Situation jetzt?
Ich fand jetzt die Futterpreise jetzt nicht so verkehrt. Die waren ja auch, die waren jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, waren auch mal so in der Spitze bei Mitte 30, sowas dann auch. Ja. Die Futtermühlen, da ist ja Spezialist dann eher die Luisa wieder. Die versorgen sich ja anders als jetzt die Speisemühlen. Die machen jetzt keine Jahreskontrakte, sondern da geht es jetzt erstmal, was Ex-Ernte ist, dann oder quartalsweise, dann denkt man bis zum Jahreswechsel und dann geht's weiter. Also da wird eher deutlich kurzfristiger kontraktiert und auch geschaut dann auch, ja. Versorgt sind sie alle. Das ist jetzt nicht knapp gewesen dann auch. Was wir jetzt bei uns sehen, wenn wir das Poolsystem durchschauen, ist, dass wir keine Ausweitung sehen im Futtergetreide, sondern dass es gleichbleibend ist. Dann hängt natürlich auch Futter immer davon ab, was und wie viel kommt aus der Speise. Das ist erst September, Oktober, wo man dann mal genau die ganzen Analysen sieht und was kommt da rein, kommt da was vom Roggen rein, kommt da was vom Dinkelweizen etc. dann auch. Und vorher tut man sich da schwer, einen Mengenüberblick zu haben dann auch. Ja. Dadurch, dass natürlich jetzt die bedient gefüllt sind, ist Ex-Ernte gar nicht so einfach, beziehungsweise wird natürlich das mit einem Preisabschlag versehen, jetzt im Verhältnis zur Vorsaison, wie es danach weitergeht, ist tatsächlich abzuwarten. Was dann im Herbst an Mengen und Qualitäten da ist. Und Mais kommt dann nochmal ein Stück später dann auch, aber da sieht es momentan, die Bestände scheinen gut dazustehen, ja.
Luisa, du als Expertin auch in dem Bereich, genau wie Stefan auch schon meinte, kannst da nochmal tiefer reingehen.
Na, ich würde mal den Blick nochmal ganz groß kurz nehmen. Man muss ja mal überlegen, wie entwickelt sich die Gesamt-Bio-Nachfrage? Und um jetzt ein Kilo Hähnchenfleisch zu produzieren, brauche ich ja gewisse Kilo Getreide. Und wir haben jetzt noch die ersten Quartalszahlen für dieses Jahr für den Bio-Absatz sahen gut aus. Jetzt, wenn die Zahlen bis 30.06. kommen, dann wird man auch schon die Inflationssorgen und einiger Verbraucher mit inkludiert haben. Das heißt, das wird ein spannendes Thema sein. Und danach entscheiden eben viele doch nach dem Geldbeutel, kaufe ich mir die Biomilch, kaufe ich mir das Bio-Hackfleisch. Und wenn man jetzt auf die Erlössituation auf die Betrieben guckt, da sind halt die veredelten Produkte ganz entscheidend. Und wir merken aber bei den Landwirten, die jetzt im Futterverbrauch sozusagen ja am Ende der Kunde sind, dass die noch nicht wirklich viele Abschlüsse tätigen, sondern aktuell Preise abfragen, Preise vergleichen und damit uns auch die Kalkulationsgrundlage so fürs Futtergetreide gerade fehlt. Positiv ist es weiterhin bei Leguminosen, weil ich da denke, dass die schwankenden Erträge immer wieder dazu führen, dass wir eine knappe Versorgung haben. Nichtsdestotrotz konkurriert der Proteingehalt in den Leguminosen, aber eben auch mit Ölkuchen. Und da sind die Preise jetzt soweit größtenteils in der Verhandlung oder schon verhandelt. Das heißt, die Preisobergrenze ist klar. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Ernte ausfällt. Da sehen wir weniger Erbse, weniger Lupine und etwas mehr Ackerbohne, zumindest von der Fläche her.
Und wo liegt das dann preislich tendenziell?
Alle warten ja eigentlich noch ein bisschen auf Kooperationspreise bzw. Ergebnisse von Futtermistkooperationen, die verhandelt werden. Aber man diskutiert ja schon Verbandsarbeiten im Bereich über 300 Euro. Wir sind gerade ein bisschen am Überlegen, wie viel zu viel an Futtergerste und Tritikale im Markt sein könnte. Nur insgesamt gehen wir davon aus, dass jede Ware aktuell seinen Weg findet. Und das betrifft eigentlich Speise, es betrifft Futterware, es betrifft auch Ölsaaten. Also es ist ja eine Situation im Biobereich, die wir auch schon mal ganz anders hatten, dass irgendwo U-Ware in einen konventionellen Kanal geht oder sowas. Und so eine Entwicklung haben wir aktuell nicht vor der Brust.
Du hast jetzt noch nicht die Tendenz genannt?
Ich tue mich noch schwer. Also wir haben nicht das Preisniveau aus dem Februar, März, muss ich sagen, wo wir irgendwie bei 350 Euro für den Futterweizen lagen. Aber ich denke mal, wenn man sich mit 320 ab Hof, 330 ab Hof beim Futterweizen vielleicht im Ganzjahrespreis bewegt, in der Ernte niedriger, eine Tritikale und den Roggen entsprechend niedriger, genauso wie eine Gerste.
Aber Ganzjahrespreis heißt da, das ist...
Also, dass man halt kontinuierlich liefert. Das heißt, nicht nur in der Ernte, sondern wirklich dann einen Preis hat, September bis Juni des nächsten Jahres. Und je nachdem, wenn man halt später landet in der Abnahme, dann finde ich halt auch, dass wegen der Lagerkosten und drum und dran der Preis etwas höher ist. Wenn ich hingegen in der Ernteabnahme gehe, dann ist es halt niedriger.
Stefan, du warst ja eher davon ausgegangen, dass das eher kürzere, also dass das eher halbjährliche, quartalsweise Kontrakte sind. Und jetzt, das klingt jetzt nach einem Jahresvertrag, oder verstehe ich das gerade falsch?
Ja, aber es gibt wenig Landwirte, okay, die das machen, also die jetzt auch solche Futtermengen haben, dass man sagen kann, es ist dann kontinuierlich 2-3 LKW auch im Monat. Es ist weniger. Wir haben im Futterbereich mehr das Thema sogenannte Spot-Kontrakte oder eben einzelne Monate, die dann im Laufzeitbereich 3 bis 6 Monate, wenn überhaupt, sind.
Okay.
Ich glaube, Leguminosen hatte ich auch keinen Preis gesagt. Da sehen wir bei Ackerbohne, Lupine definitiv eine 5 vorne. Und bei Erbse etwas schwächer, weil Erbse einfach auch nicht so viel nachgefragt wird. Das ist eher ein Stärketräger, der im Mischfutterwerk nur in einzelnen LKWs Anwendung findet oder nicht so stark nachgefragt wird.
Mhm. Die Anbauempfehlungen. Stefan, was kannst du dazu sagen? Was würdest du empfehlen? Auch wenn es schwierig ist.
Ist doch schon alles durch. Ist doch schon alles durch. Jetzt geht's ums Ernten.
Um danach. Die Leute machen sich bestimmt auch schon für danach Gedanken.
Trends hinterher zu laufen, wie wir sie im Dinkel oder so hatten, geht dann nie gut aus. Wenn man dann hinterherläuft, ist man eigentlich schon zu spät dran dann auch. Also ich finde es jetzt aktuell ziemlich ausgewogen. Also der Dinkel, das hält sich so die Waage und passt, und der Hafer ist jetzt nur überladen durch diese drei Sonderfaktoren. Das geht auch wieder auf ein normales Niveau zurück dann auch. Man sollte seine Fruchtfolge beibehalten und bei kritischen Kulturen sich vielleicht um Vorverträge bemühen dann auch, dass man dann schon eine gewisse Absicherung hat dann auch.
Was wären kritische Kulturen?
Ja, dieses Rauf-Runter-Spiel ist halt der Dinkel klassisch, wo am meisten in Vorverträgen läuft. Und in den letzten Jahren ist es auch der Hafer gewesen. Das ist halt wahrscheinlich jetzt schwer vorauszublicken, was in Ernte 27 geht. Wobei da auch noch mit, wenn es eine Sommerung ist, ja noch deutlich mehr Zeit ist als das, was man im Herbst aussieht. Ja.
Und da war ja eure Tendenz auch eher schon zu sagen, nicht da wieder weggehen, weil sonst hat man wieder andere Probleme irgendwie.
Nee, hat Luisa gesagt, wie auch ich. Ich würde das beibehalten dann auch, weil so eine, wie soll man es ausdrücken, Überernte qualitativ und Mengen, glaube ich, kann man jetzt nicht als selbstverständlich annehmen, dass das jetzt wiederkommt dann auch. Ja. Und das wird sich jetzt in der kommenden Saison wieder eindampfen, die Mengen, und das wieder auf ein normaleres Niveau zurück, und dann sieht es 27 wieder anders aus.
Luisa, kannst du noch was ergänzen?
Ich würde immer sagen, dass ich den Weizen da immer nur nicht genug loben kann, insofern, dass er halt sowohl von jeder Speisemühle verarbeitet wird, als auch von jeder Futtermühle. Das heißt, wenn ich jetzt auch in Risiko für hohe Frachtkosten denke oder regionale Abnehmer, genauso wie halt auch Selbstmischer, eigentlich setzt jeder einen Weizen ein. Das heißt, damit kann ich je nach Qualität, finde ich, meinen Vermarktungsweg. Deshalb plädieren wir auch immer, auch aus Mühle, natürlich in Norddeutschland, wo wir dann ein extremes Problem haben, hohe Qualitäten zu bekommen, aber schon dazu, dass das für uns in der Fruchtfolge, wenn es möglich ist, ackerbaulich nicht fehlen sollte. Und ich teile die Empfehlung auch in bestimmten kritischen Kulturen, die stark schwanken, wie ein Dinkel, eine Sonnenblume oder ein Hafer, auch zumindest ein Teil hat über Vorverträge, sich da schon abzusichern.
Passend dazu würden mich jetzt auch noch eure Tipps zur Verkaufsstrategie interessieren. Also es gibt ja diese Ein-Drittel-Regel, ein Drittel in Vorkontrakte, ein Drittel zur Ernte und ein Drittel nach der Ernte. Was würdest du da empfehlen, Stefan?
Ich muss jetzt eines herausheben als Marktgesellschaft. Pool-System dann auch. Ja. Will sich ein Landwirt jeden Tag mit Preisen am Markt beschäftigen, wie es wo läuft? Die haben gar nicht die Zeit dafür. Dafür ist dieses System geschaffen worden. Da bist du jetzt nicht unten dran, bist nicht oben dran. Gibt es ein Jahr, da fährst du besser, ein Jahr später. Im Hafer natürlich in dieser Saison deutlich besser als jeder, der nach der Ernte kam. Da hat man seine Ruhe. Man muss halt das dann wirklich so aushalten und sagen, ich bin halt nicht bei den Spitzen dabei, aber ich bin auch nicht unten dabei. Das ist halt das, was ich gerne immer empfehle. Wir haben auch noch sehr hohe Mengen im Pool drin und kritische Kulturen, wie Luisa sagte dann auch, vor allem im Dinkel, dass man sich da auf jeden Fall schon mal einen Teil in Vorverträgen, manche wollen sich ganz, ja. da tickt jeder anders. Ja. Der eine will sich komplett absichern, die anderen gehen in den Pool, die anderen, ich sag's jetzt, zocken und warten dann auch, bis ob die Preise noch weiter hochgehen. Da ist jeder Landwirt anders, von daher muss man sich da einstellen und dementsprechend das Angebot dafür haben. Also wir können Pool machen, wir machen Vorverträge, wir machen Vertragsanbau, wir machen klassisches Tagesgeschäft. Und da ist für jeden was dabei. Ansonsten ist es wie an der Börse. Du findest nie den Boden und du findest wahrscheinlich nie die Spitze dann auch, ja. Und,
sehr gut bildlich verglichen. Luisa, wie siehst du das?
Ich würde immer dazu plädieren, halt das Risiko aufzuteilen, dass es nicht alles auf ein Pferd, eine Kultur und einen bestimmten Tag der Vermarktung zu legen. Und es gibt, glaube ich, dieses Thema von, man kriegt die höchste Spitze und hoffentlich den Boden sowieso selten mit. Man muss ja auch schauen, was kann der Betrieb? Und wenn ich halt der Betrieb in der Lage ist, lange zu lagern und eine sehr gute Liquiditätslage hat, dann kann er ein höheres Risiko eingehen als ein Betrieb, der gerade eine knappe Finanzsituation hat und auch keine Lagermöglichkeiten. Und diese Situation muss man einfach einbeziehen. Ich bin Fan davon, auch immer noch mal über Teilmengen oder kleinere Mengen immer wieder zu sprechen, weil man damit sich eher noch einen passenden Durchschnitt erlösen kann. Und man sollte im Bio-Bereich auch immer die Herausforderung sehen. Es gibt nicht immer einen Käufer und es gibt aber genauso auch nicht immer einen Verkäufer. Das heißt, wir haben für beide Seiten eigentlich am Ende ein hohes Risiko, dass es keine Ware gibt, aber genauso auch, dass man halt keinen Käufer mehr findet, wie es jetzt vielleicht bei Hafer der Fall ist. Also von daher tun Landwirte und aber auch genauso die Verarbeiter gut daran, im Gespräch zu sein und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.
Jetzt abschließend, gibt's noch was, was ihr unseren Hörenden mitgeben wollt?
Ich würde mich freuen, wenn man trotz einer angespannten, schwierigen Lage versucht, im Gespräch zu bleiben, gemeinsam an Perspektiven zu arbeiten und wir da den Biomarkt auch schauen, wie wir den nach vorne bringen in den verschiedenen Geschäftsfeldern. Entspannt ist es. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass wir einen vernünftigen Drusch haben mit guten Qualitäten und ausreichenden Marktversorgung zu auskömmlichen Preisen.
Ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich, dass man wieder dabei sein durfte. Es ist ein tolles Format. Ja. Ich wünsche jetzt, wie gesagt, auch allen Landwirten eine sehr gute Ernte. Und eine gute Entwicklung dann auch. Ja. Also vielen Dank. Und nochmal Servus aus dem Süden. Ja.
Danke fürs Zuhören, genau.
Danke euch für die heutige Folge. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich weiß ja nicht, wie ihr unsere Podcast-Folgen hört, ob auf dem Trecker, beim Melken, beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Putzen, was auch immer. Steht doch jetzt mal auf, wenn ihr könnt. Nehmt euer Handy in die Hand und aktiviert die Glocke. Jetzt könnt ihr keine Folge mehr von Wir Biobauern verpassen. Ansonsten findet ihr wie immer alle weiterführenden Informationen in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.